Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Wenn ein Mensch stirbt, bedeutet das für seine Hinterbliebenen in der Regel eine emotionale Ausnahmesituation. Zwischen Trauer und Erinnerung ist dann eigentlich kein Platz für eine juristische Auseinandersetzung. Doch gar nicht so selten mischt sich zu den Gefühlen, die der Tod eines geliebten Menschen auslösen, ein Streit um dessen Hinterlassenschaft. In dieser Folge Recht in Sachsen finden wir bestenfalls aber die Lösung, genau das zu vermeiden. Damit willkommen hier im Podcast. Es geht um Erbrecht und die zentrale Frage, wie regelt man sein Erbe denn so, dass hinterher keiner darum streiten muss? Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße einen Experten auf diesem Gebiet. Mir gegenüber sitzt David Oertel von der Kanzlei Meyer, Götz, Oertel und Kollegen. Guten Tag, Herr Oertel.
Hallo, Herr Deike, grüß Sie.
Ja, diese Folge, das der Vollständigkeit halber wie immer vorab noch als Hinweis, wird auch exklusiv präsentiert, nämlich von der Dresdner Kanzlei Meyer, Götz, Oertel und Kollegen. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Familien- und Erbrecht und mein heutiger Gast ist dort nicht nur Namenspartner, sondern eben auch Fachanwalt für Familien- und Erbrecht. Ja, und zum Einstieg in das Gespräch gleich die plakative Frage, warum braucht man zum Vererben denn einen Anwalt?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn eigentlich braucht man es nicht, ja, weil es ist natürlich auch gesetzlich geregelt, wie vererbt wird und wie man erben kann. Aber das große Problem dabei ist, dass es eben meistens nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Das heißt, es entstehen Fehler in der Erbfolge, ich kann meine Wünsche nicht umsetzen. Und dafür ist es dann sinnvoll, schon anwaltlichen Rat beizuholen.
Und ganz konkret, mit welchen Fragen kommen dann so, und mit welchen Angelegenheiten dann auch Mandanten zu Ihnen und bitten um Rat?
Also ganz häufig natürlich Testamentsgestaltung. Das macht schon einen großen Teil aus. Also die Frage, wie kann ich was regeln? Aber auch Pflichtteilsansprüche, also wenn Menschen enterbt worden sind, die dann ihre Ansprüche geltend machen wollen, das ist ein Thema. Und natürlich auch Testamentsvollstreckung. Das heißt, wenn das Erbe auseinandergesetzt werden muss und sich die Erben nicht selbst einigen können, dann werden auch wir berufen.
Also es kommen sowohl die Leute, die das erstmal regeln wollen und die sich dann darum streiten, wenn derjenige es nicht mehr regeln kann.
Genau, also beide Fälle treten ein, richtig.
Was überwiegt?
Also ich denke mal fast, das hat sich etwas gewandelt in den letzten Jahren. Denn es hat sich mittlerweile wirklich schon die Erkenntnis etwas mehr durchgesetzt, dass man wirklich was machen soll, zu Lebzeiten regeln soll. Und dadurch entsteht der positive Effekt, dass es eigentlich weniger Streit danach gibt, sondern deshalb mehr Beratung vorher. Und das ist, glaube ich, auch gerade das überwiegende Thema.
Sie bekommen also einen immer friedlicher werdenden Job.
Ja gut, so weit will ich jetzt nicht gehen.
Warum kommt es denn beim Erben so oft zu Streit?
Ja, das eine ist tatsächlich das Thema, dass eben Verfügungen getroffen werden, also Testament oder Ähnliches gemacht werden, die eben falsch sind. Ja, also das heißt, wo dann wirklich auch etwas geregelt ist, was eigentlich gar nicht dem Willen des Erblasses entsprochen hat. Und wenn das einer der Erben dann weiß, dann ärgert er sich natürlich, streitet sich mit seinen Geschwistern. Emotionen, familiäre Konflikte, die schon vorher geschwelt haben, spielen natürlich eine Rolle, eine ganz entscheidende Rolle. Und was wir immer wieder haben, sind auch so klassische Misstrauensfälle. Ja, also wenn einer jetzt vielleicht eine engere Bindung zu den Eltern zum Beispiel hatte, die dann sterben, dann wird eben ganz häufig vermutet, der müsse jetzt schon viel Geld bekommen haben und Ähnliches. Und das verhärtet dann halt die Fronten.
Das macht es auch unheimlich schwer, noch im Nachhinein zu analysieren und zu prüfen. Wie geht man da vor?
Naja, grundsätzlich gibt es ja Auskunftsansprüche, die man wechselseitig hat. Ja, also der Erbe und der Pflichtteilsberechtigte, wenn die sich auseinandersetzen, wenn einer enterbt worden ist zum Beispiel, dann muss der Erbe halt Auskunft erteilen. Ja, und da kann man schon viele Sachen noch herausfinden. Gibt dann auch die Möglichkeit, über einen Notar das durchzuführen, diese Auskunft. Aber die hundertprozentige Sicherheit, alles zu erfahren, hat man, glaube ich, tatsächlich nicht.
Sie haben gerade ein Stichwort vorweggenommen, was ich eigentlich viel später fragen wollte, aber gehen wir schon direkt drauf. Enterben, geht das denn so einfach?
Enterben geht tatsächlich, ja. Das ist immer etwas ein Missverständnis. Also man kann enterbt werden, aber man kann als Pflichtteilsberechtigter ganz schwer um seine Pflichtteilsansprüche gebracht werden. Das ist aber ein Unterschied. Also als Erbe bin ich sozusagen der Rechtsnachfolger des Verstorbenen. Ich trete in dessen Fußstapfen. Ich habe alle Rechte und Pflichten, die er hat. Und das kann ich als Erbe aber bestimmen, wer das nicht haben soll. Ja. Und dann gibt es aber eben bestimmte Personengruppen, das sind eben die Kinder zum Beispiel oder die Ehefrau, die haben trotzdem, dass ich sie enterbe, einen Pflichtteilsanspruch. Hm. Und den kriege ich nur bei Erbunwürdigkeit oder ganz schweren Sachen weg. Das ist okay. Schwierig.
Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass es einen gesetzlichen Rahmen gibt, dass man etwas vererbt bekommt, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so, dass es dann nur so ein halt Pflichtteil, mehr wird es dann eben nicht.
Genau, also der Pflichtteilsanspruch ist ein reiner Zahlungsanspruch. Ja, also man wird nicht wirklich Erbe, man ist da nicht in einer Erbengemeinschaft mit den anderen Erben, sondern man hat einen Zahlungsanspruch gegen
Erben. Also geht es auch nur um Geld?
Da geht es tatsächlich nur um Geld. Ja. Und diesen Zahlungsanspruch muss man eben durchsetzen. Und der ist halt tatsächlich nur die Hälfte des eigentlichen Erbanspruchs.
Kommt das denn häufig in Ihrer Praxis vor, dass da meinetwegen, bevor Sie sterben, Menschen kommen und sagen, ich habe mal angenommen zwei Kinder,
ja,
eins mag ich sehr, das andere nicht?
Ja, das ist eigentlich fast der Regelfall der Beratung, wobei es meistens nicht um die Frage geht, das mag ich oder das mag ich nicht, das Kind, sondern es geht eben meistens darum, dass viele vielleicht einfach auch umsetzen wollen, dass ein Kind vielleicht mehr mit einen bestimmten Vermögenswert anfangen kann. Ja, denken Sie jetzt an Unternehmen zum Beispiel, die Fleischerei zum Beispiel, die im Familienbesitz ist, und er sagt, okay, der eine Sohn ist gelernter Fleischer, der möchte das natürlich auch dann übernehmen, und der andere ist vielleicht Architekt, der hat gar kein Interesse daran, und dann macht es natürlich Sinn, die Erbschaft so zu regeln, dass ich dem einen eben das dann
das
übertrage.
Geschäft gebe, ne?
Genau.
Und, ja. Aber also.
Und dann wird halt sehr oft auch Regelungen zu treffen, die die Fälle betreffen, wo jetzt sich ein Kind vielleicht dann um die kranken Eltern gekümmert hat am Ende, und dann sagt man, okay, den möchte ich jetzt schon irgendwie auch etwas mehr bedenken. Das ist ein ganz klassischer Fall.
Okay, aber dann besteht natürlich das Risiko, dass sich der eine ungerecht behandelt fühlt.
Genau. Also das ist eigentlich auch eines der Hauptthemen, die zu Streitigkeiten führt. Ja, also manchmal ist eine Regelung tatsächlich auch ungerecht. Das gibt es, ja. Oftmals ist es eben aber eine gefühlte Ungerechtigkeit, und die ist halt schwierig zu vermeiden tatsächlich. Ne?
Wir bleiben mal ein bisschen plakativ. Ja. Das macht es immer einfacher zu erklären. Ja. Was sagen Sie genau Mandanten, die kommen, ich möchte ein Kind enterben? Wie reagieren Sie darauf? Ich meine, Sie haben selber auch Kinder.
Ja.
Das erfordert ja auch schon ein Fingerspitzengefühl, das zu regeln.
Ja, natürlich. Meistens sind aber die Leute, die tatsächlich zu uns kommen und die schon diesen Entschluss gefasst haben, ich möchte jetzt mein Kind enterben, das ist ja tatsächlich schon eine schwierige Geschichte, die sind tatsächlich meistens schon gedanklich so weit, dass sie sich wirklich da sicher sind. Also es ist selten, dass jemand da noch unsicher ist. Es geht dann meistens um die tatsächliche Umsetzung. Natürlich versucht man dann auch, da einzugreifen, wo man selber merkt, naja, die wollen es eigentlich gar nicht wirklich enterben. Die möchten nur irgendetwas sicherstellen, dass irgendjemand was Bestimmtes bekommt.
Und eben, dann kann man eben das auch anders
machen. Genau.
Dass das Geschäft weitergeführt wird in guten
Genau,
Händen.
Ja, dann muss man eben dann beraten wir die Leute eben darüber, wie man das ohne eine Enterbung im eigentlichen Sinne, wie man es so landläufig versteht, macht, sondern dass man vielleicht auch eine Aufteilung vornehmen kann. Ja, so. Das trägt dann eben auch dazu bei, dass das Verhältnis der Kinder vielleicht sich positiv gestaltet dann. Ne?
Und jetzt drehen wir das mal um. Jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, ich möchte das so und so aufteilen. Wie bringt man das dann den Betroffenen, also den Erben bei?
Naja, in vielen Fällen gar nicht tatsächlich. Ja.
Ach, das kommt dann, Überraschung?
Ja,
oder?
Das ist eben viele, tatsächlich wollen viele das gar nicht zu Lebzeiten mit ihren Kindern besprechen, ja, sondern die machen
also
die
Testamente. Risiko.
Ja, natürlich. Das kann Streit provozieren später dann zwischen den Kindern. Ja, also ich bin auch einmal dafür, dass ich sage, kommunizieren Sie es vielleicht zu Lebzeiten schon.
Weil es ja so ein bisschen so nach dem Motto, nach mit die Sintflut. Ne?
Ja und nein. Klar, man will den Streit nicht mit den Kindern führen, sondern man will es nur geregelt haben. Nach mit die Sintflut würde ich vielleicht gar nicht sagen, denn wenn man etwas genau geregelt hat, ist es eigentlich immer positiv.
Ja? Na gut, das kann ja den Streit auslösen, das meine ich damit.
Ja, richtig, das kann einen Streit auslösen. Aber in den Konstellationen, das ist das, was ich vorhin meinte, ist das meistens schon da, dieser Familienkonflikt. Ja.
Okay.
Und trotzdem finde ich es gut und rate eigentlich auch immer dazu, reden Sie untereinander, kommunizieren Sie es zeitnah, versuchen Sie vielleicht es einvernehmlich zu regeln. Das ist leider nicht in allen Fällen möglich.
Also man sollte es auf jeden Fall schon zu Lebzeiten geregelt haben, das Ganze. Was empfehlen Sie auch hinsichtlich eines Zeitpunktes, wann man seine Erbschaft regeln sollte? Macht man es vom Alter abhängig oder von anderen Faktoren?
Ja, also das ist natürlich sehr individuell. Grundsätzlich empfehle ich es immer, so früh wie möglich zu regeln. Ja, also
das ist eine relative Angabe.
Ja, genau. Ja, aber tatsächlich ist es so, eigentlich jederzeit. Also, weil es kann immer zu spät sein. Ja? Ich meine, wir leben in einer ja schnelllebigen Zeit. Ja, kann immer was passieren, Krankheiten, Unfälle oder ähnliches. Und deshalb rate ich immer eigentlich, es sofort zu regeln. Also spätestens dann, wenn ich Kinder habe, sollte man es regeln. Also das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Und ich habe ja dann die Möglichkeit, das jederzeit anzupassen. Ja, ich kann es ja abändern, an neue Situationen, Lebenssituationen anpassen. Das ist ja jederzeit möglich.
Und wir hatten eingangs gesagt, bei der Frage, braucht man einen Anwalt, um das zu regeln? Ich kann mich dran erinnern, Urgroßeltern, Großeltern, die haben sich irgendwann mal hingesetzt mit einem Blatt Papier, sich Gedanken gemacht, was habe ich so an Hab und Gut und das aufgeschrieben und beschrieben, wer was bekommen soll, das der Familie auch irgendwie mitgeteilt. Ja. Reicht so eine Form aus oder sollte man es dann doch eher etwas professioneller machen?
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich das handschriftliche Testament, das reicht auch aus. Das muss natürlich auch bestimmte Formvorschriften haben. Ganz wichtig, heutzutage wird ja ganz viel mit Computern geschrieben oder Ähnlichem. Das wäre zum Beispiel unwirksam. Ja, also dass man jetzt das Testament mit dem Computer schreibt und dann unterschreibt, das würde nicht ausreichen. Mhm. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Man will halt sicherstellen, dass dem Erblasser, der vielleicht im Krankenhaus liegt, noch die Hand für eine Unterschrift und dann ein vorgefertigtes Testament geführt wird. Und man will praktisch sicherstellen, dass ein sprachwürdiges seinem Willen, er hat das auch selber gemacht. Das heißt, wenn ich das handschriftlich schreibe, komplett unterschreibe mit Datum und allem drum und dran, ist das wirksam, grundsätzlich.
Okay.
Es ist natürlich nicht in jedem Fall sinnvoll, es so zu machen. Ja. Also ich empfehle zum Beispiel tatsächlich immer die andere Alternative, zum Beispiel das notarielle Testament, dann zu machen, wenn schon absehbar ist, dass es vielleicht Streit geben könnte, ob derjenige, der dort etwas aufschreibt, noch geistig in der Lage war, das wirklich zu verstehen. Mhm. Also bei sehr alten Menschen oder wenn vielleicht schon eine leichte Demenz zu erkennen ist, dann empfehle ich immer, dann zum Notar zu gehen, denn der Notar, der muss sich immer davon überzeugen und protokolliert das auch, dass der Betreffende wirklich verstanden hat, was dort gesagt wird. Und das ist dann schon ein starkes Indiz, das nur schwer zu entkräften ist im späteren Fall. Hm? Und dann gibt es natürlich noch Regelungen, die bedürfen einfach der notariellen Form, zum Beispiel der Erbvertrag.
Es ist ja auch so, dass ich ein Testament beim Notar machen kann und auch dort verwahren kann.
Ja.
Aber ich kann es auch beim Anwalt machen und beim Anwalt verwahren.
Naja, wir verwahren es nicht selber auf, ja, sondern ich empfehle immer, das beim Nachlassgericht zu hinterlegen. Mhm. Ja. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. Und der Notar hinterlegt es übrigens auch dort. Ja. Mhm. Und das hat den großen Vorteil, dass es im Fall der Fälle, also wenn wirklich etwas passiert, tatsächlich dort registriert ist. Und dann auch automatisch eröffnet. Das kann also nicht wegkommen, ja, oder dann verschwunden sein oder stellen sich vor, jemand hat ein Haus, was verbrennt. Und das kann man damit eben umgehen,
klar. Es umgeht vielleicht auch, wenn jemand vielleicht benachteiligt ist, dass er es an sich nehmen kann.
Ja, genau. Das habe ich so sinnbildlich gemeint, wenn es dann weg ist, ja.
Ach so, ja. Genau. Also die Form, wenn ich es nochmal zusammenfasse, ist tatsächlich handschriftlich besser als mit dem Computer geschrieben.
Nicht nur besser, sondern zwingend notwendig. Mhm. Also mit dem Computer ist es unwirksam. Ja, ich kann mir das schönste Testament erstellen, wenn ich es mit dem Computer geschrieben habe, ist es einfach schlicht nicht wirksam.
Wenn es der Notar macht, wie erfolgt das?
Das ist natürlich computergeschrieben oder Notarurkunde natürlich, ne? Aber der Notar ist ja Kraft seines Amtes dann sozusagen derjenige, da beglaube ich, dass derjenige da wirklich vor ihm saß und auch verstanden hat, was es
geht. Jetzt sind wir natürlich direkt schon in einigen Details eingestiegen. Wir hatten schon ein paar Schlagworte vorhin genannt, wie das gesetzlich geregelt ist. Vielleicht noch ein paar weitere, die gesetzlichen Rahmen sind noch interessant. Also was sind Dinge, die man auf jeden Fall sicher wissen muss und wissen kann, die vorgegeben sind. Pflichtteil ist ein Schlagwort, das vorhin schon so gefallen ist. Was sollte man auch unbedingt wissen?
Also ich meine jetzt bei der Testamentsgestaltung oder generell im
Erbrecht? Generell im Erbrecht.
Ja, natürlich die Frage, was passiert mit Schenkungen, mit Zuwendungen zu Lebzeiten, wie werden die berücksichtigt im Erbfall? Das ist eine ganz wichtige Position, die auch immer wieder zu Streit führt. Ja. Dann muss man auch immer wieder fragen, wie ist das denn eigentlich mit Ehegatten? Ja, ein ganz schwieriges Thema, da spielt nämlich das Familienrecht dann mit rein. Welcher Güterstand besteht dort? Leben die in der Zugewinngemeinschaft oder in der Gütertrennung? Das hat Einfluss auf das Erbe. Mhm. Das sind so ganz wichtige Dinge, die man immer abklären muss. Und was man grundsätzlich sich natürlich überlegen muss, ist die Erbfolge erstmal. Wie würde denn erstmal die gesetzliche Erbfolge aussehen? Das ist eigentlich der Maßstab erstmal, den man prüft, muss ich denn überhaupt etwas ändern oder entspricht das vielleicht sogar dem, was ich will?
Mhm. Ja. Wie sieht's denn aus bei einer Familie? Zwei Eheleute, zwei Kinder? Ja. Wie ist da die gesetzlich geregelte Erbfolge?
Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, die haben ganz normal in Zugewinngemeinschaft gelebt, also in diesem gesetzlichen Güterstand, dann wäre in dem Fall es so, dass die Ehefrau die Hälfte erbt nach dem Ehemann, umgedreht natürlich genauso, mhm. und die andere Hälfte würde sich zwischen den Kindern verteilen, also jeder ein Viertel. Das wäre die gesetzliche Erbfolge. Mhm. Bei Unverheirateten würden die Kinder eben grundsätzlich hälftig erben. Und man kann sich das immer so vorstellen, es gibt da diesen schönen Spruch, das Gut fließt wie das Blut. Ja? Mhm. Also es geht erstmal nach unten in der Erbfolge und wenn dann niemand mehr da ist bei den Abkömmlingen, dann geht's wieder nach oben. Ja? Dann kommen die Eltern und die Geschwister dran.
Mhm. Ja. Bedeutet ja aber auch, dass eine Hälfte des Wertes, der dann irgendwie da ist, an die Kinder geht. Was ist, wenn dieser Wert gar nicht ausgezahlt beispielsweise werden kann?
Genau das ist das Riesenthema eigentlich. Ja. Mhm. Also das haben Sie vielleicht schon mal gehört von dem Berliner Testament. Das ist der klassische Fall, wo man dann eben sagt, okay, das ist immer dann sinnvoll, wenn ich gemeinschaftliche Kinder habe und eigentlich verhindern will, dass die mit der Mutter in einer Erbengemeinschaft sind und dann vielleicht die Mutter das nicht auszahlen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt als Vermögen nur das Einfamilienhaus, in dem die Familie wohnt. Und dann müsste die Mutter möglicherweise, wenn sie sich mit den Kindern nicht einigt, das Haus verkaufen. Ja? Das ist ja nicht gewollt. Ja? Und das ist eben der Klassiker, wo man dann die gesetzlichen Regelungen ersetzt durch testamentarische und dem sagt, okay, die Eheleute wollen erstmal sich wechselseitig als Alleinerben einsetzen und so weiter und so fort.
Mhm. Ja. Und das muss ja aber auch im Einverständnis mit den Kindern geregelt sein.
Im Einverständnis ist, ja, das wäre ideal, dann könnte man nämlich gleich einen Erbvertrag machen und ist dann ganz sicher, dass da nichts geltend gemacht wird von den Kindern. Aber ich kann natürlich in einem Testament, kann ich nicht ein Einverständnis voraussetzen. Mhm. Auch das ist eines der wichtigen Themen, die dann immer kommen oder der schwierigen Themen.
Also mit anderen Worten, wenn jetzt die Eheleute das untereinander geregelt haben, dass der eine dem anderen das erstmal vererbt und die Kinder hinten anstehen, müssen die Kinder damit nicht einverstanden sein?
Doch, die können nichts gegen diese Enterbung tun, die das dann eigentlich ist, aber sie haben dann wieder diese Pflichtteilsansprüche. Ja, sie können dann Geldansprüche gegen die Erben, also gegen die Ehefrau oder den Ehemann, also ihre Eltern geltend machen.
Das heißt, es wird dann geguckt, wie viel ist das Haus wert?
Richtig, genau. Ja.
Und aber wenn das dann nicht ausgezahlt werden kann?
Ja, das ist halt dann die Schwierigkeit, die sich halt leider nicht regeln lässt. Ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, da kommen wir jetzt schon in die vertiefte Gestaltung von Testamenten, wo man Anreize schafft, ja, also das nennt sich dann zum Beispiel Pflichtteilsstrafklausel, ja, das jetzt wird's auch fast schon zu juristisch für das Gespräch, aber man kann praktisch den Kindern Anreize setzen, um zu bewirken, dass die vielleicht diesen Pflichtteil nicht geltend machen, wenn der erste stirbt, indem man ihnen dafür etwas für den zweiten Todesfall zuspricht, also etwas regelt, ja, und das ist so ein Punkt, wo man das versuchen kann, sozusagen über die Motivationsschiene zu regeln, ja, so wie ich es mal sagen.
Aber mit diesem, ich habe das Wort schon wieder vergessen, was Sie da gesagt haben, irgendwas mit Strafe, das klingt ja schon sehr komplex, das kriegt man handschriftlich niedergeschrieben, wenn ich da jetzt an meine Urgroßeltern und Großeltern denke, um das Bild nochmal zu bedienen, gar nicht hin.
Doch, das kriegt man schon handschriftlich hin, aber ich glaube, da ist es dann wirklich sinnvoll, eben vorab einen Anwalt dieses Testament erstellen zu lassen und es dann abzuschreiben, so machen wir das zum Beispiel.
Ah, okay, also es kommt jemand und sagt, ich habe die und die Falldarstellung, Sie schreiben das vor und derjenige schreibt das dann.
Genau, ja, also das, wenn Mandanten zu uns kommen zur Testamentserstellung, dann würden wir erstmal ein langes Gespräch führen, also wirklich umfangreich feststellen, was will derjenige eigentlich? Das ist ja oftmals in eigenen Worten nicht juristisch dargestellt, ja, sondern wir versuchen es dann umzusetzen und dann erstellen wir ein Testament im Entwurf, das kriegt der Mandant und dann kann der schauen, passt das? Und wenn alles stimmt, dann soll er das handschriftlich abschreiben.
Sie haben in Ihrem Job viel mit Menschen zu tun, kann man ja so sagen. Und Sie bekommen auch von einer Ausnahmesituation, die im Leben zutrifft, nämlich die mit dem Tod eines Menschen zusammenhängt, unheimlich viel mit. Und Sie blicken auch auf Familienschicksale. Fühlen Sie sich manchmal gar nicht mehr als Anwalt, sondern schon halb als Familientherapeut?
Teilweise kann man das durchaus bestätigen, ja. Das ist etwas, was das Familienrecht und das Erbrecht gemein haben, ja. Man ist eben sehr in der menschlichen Ebene drin, ja. Und gerade im Erbrecht hat man halt die Fälle, wo es gerade dann wirklich in einem Trauermomenten darum geht, dann noch juristisch etwas zu klären.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man in dem Moment rational handeln kann.
Genau, aber dafür sind wir ja dann da, ja. Man muss, natürlich geht man auf die Mandanten ein, muss man auch, und das ist auch eigentlich das Schöne an dem Job, muss ich sagen. Also man macht das auch gern, ja. Aber man hat halt eben die Aufgabe, das dann neutral zu versuchen, rechtlich einzuordnen und da praktisch diese Emotionen rauszunehmen. Das ist auch ganz wichtig, weil man kann tatsächlich in diesen Trauerphasen oftmals eben wirklich keine rationalen Entscheidungen treffen, ist völlig klar.
Sie machen das schon eine ganze Weile, diesen Job.
Ja.
Was sind Fälle oder was sind so Dinge, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also da gibt es ganz viele emotionale Geschichten. Was ein Fall, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich eine ältere Dame, die kurz nach dem Krieg geboren wurde und die ohne Vater aufgewachsen ist. Die Mutter ist zeitig gestorben und die dann nach dem Tod ihrer Großmutter später mal festgestellt hat: Mensch, mein Vater, der hieß ja ganz anders, ja. Und dann hat man festgestellt, dass der da irgendwo in Bayern später war und da auch ein gutes Vermögen erarbeitet hat, also auch eine relativ bekannte Persönlichkeit war. Und dann hat man Kontakt zu der Familie dort aufgenommen und die haben das halt nicht anerkannt. Ja, also die haben bis aufs Blut gestritten und da musste man tatsächlich, um festzustellen, dass das wirklich ihr Vater ist, die Leiche exhumieren. Ja, also die wurde tatsächlich, der war schon 20 Jahre tot, wurde da praktisch wieder exhumiert, um die Vaterschaft festzustellen. Und die gute Dame ist dann praktisch nach 40 Jahren noch ein gutes Recht gekommen. Ja, und das war sehr emotional, sehr bewegend. Und das sind so Fälle, die natürlich in Erinnerung bleiben. Ja, so. Und dann hat man halt auch viele Fälle, die unschön sind, sage ich mal so, wo man dann auch mit, Sie sagten vorhin selber, ich habe Kinder, klar, ja, wo man sich dann immer denkt, meine Güte, das will ich mal nicht so selbst erleben. Ja, also wenn dieses Verhältnis so ganz sehr stark zerstritten ist, das ist schon sehr bewegend und unangenehm teilweise auch. Ja.
Können Sie manchmal auch dann auf so einen Streit Einfluss nehmen, positiv?
Wir versuchen es zumindest. Ja. Also das Erbrecht ist ein Rechtsgebiet, wo man eigentlich immer versuchen sollte, das ist zumindest meine Auffassung, zwischen den streitigen Parteien zu schlichten, ja, also zu versuchen sollte, Gespräche zu führen, Lösungen zu finden und nicht unbedingt alles vors Gericht ziehen sollte. Und das versuchen wir in jedem Fall, klar. Und es gelingt auch tatsächlich in vielen Fällen.
Ich habe mit verschiedenen Rechtsbereichen und Anwälten hier im Podcast ja schon gesprochen. Da war es auch immer der Weg zum Vergleich vorher, dass man irgendwie einen Vergleich findet. Wie nennt man das beim Erbrecht?
Das ist grundsätzlich auch ein Vergleich. Ja. Er ist tatsächlich ungleich schwieriger umzusetzen, weil eben diese Emotionen da eine Rolle spielen. Ja, also wenn Sie einen Vergleich in einem Baurechtsstreit führen, dann sind das wirtschaftliche Erwägungen, die da eine Rolle spielen. Im Erbrecht ist es halt ganz viel Emotion, ja, und die muss man natürlich irgendwo mit berücksichtigen. Die darf man auch nicht ganz außen vor lassen. Ja,
die lassen sich aber schwer zu Papier bringen.
Genau, die lassen sich schwer zu Papier bringen. Und unsere Aufgabe ist es dann eben zu versuchen, da einzuwirken auf den Mandanten, zu sagen, Sie werden es wirtschaftlich nicht viel besser bekommen. Die Emotionen sind das eine, Wirtschaft das andere. Das ist das Ziel. Ja. Ist nicht einfach.
Jetzt vielleicht mal so überm Daumen gepeilt.
Ja.
Im Verhältnis. Wie oft gelingt Ihnen das vorher zu regeln?
Ja.
Und wie oft geht es dann tatsächlich zum Gericht?
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass das Erbrecht eines der Rechtsgebiete ist, wo man verhältnismäßig selten zu Gericht geht. Verhältnismäßig. Ja. Also ich würde schon der überwiegende Teil, 2/3 der Fälle, bekommen wir außergerichtlich geklärt.
Und wenn es dann tatsächlich vors Gericht geht, wie bereiten Sie die Mandanten darauf vor? Ich meine, das ist ja anders als jetzt in einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung oder vielleicht nach einem Verkehrsunfall. Da sitzen ja Menschen einem gegenüber, die zur eigenen Familie gehören. Das ist ja nochmal eine ganz andere Note.
Genau, das ist teilweise wollen die gar nicht zu den Verhandlungen mitkommen, ja, weil die denen nicht begegnen wollen. Das
nicht
ist dann schon schwierig,
gar
nicht in die Augen schauen, nichts. Das ist schwierig. Wir versuchen es dann immer, indem wir eigentlich den Termin relativ genau vorbereiten. Also die Mandanten wirklich informieren, was kann hier passieren, wie läuft die Verhandlung ab, was wird der Richter fragen. Damit nimmt man den Mandanten natürlich auch die Angst vor seiner Verhandlung, ja. Und was das Verhältnis zu den Angehörigen angeht, versucht man das möglichst so zu gestalten, dass man sagt, lassen Sie sich nicht provozieren, halten Sie sich zurück. Und das funktioniert in den meisten Fällen, würde ich mal sagen. Ja, in den meisten Fällen.
Es muss aber nicht funktionieren.
Es muss
das
nicht funktionieren.
Dadurch.
Und es gibt dann auch durchaus heftige Auseinandersetzungen vor Gericht. Ja. Das ist dann immer unschön.
Da wird dann vor Gericht sicherlich geschlichtet, beziehungsweise zur Ruhe gebeten.
Ja, ja.
Wenn man jetzt diese Auseinandersetzung vor Gericht hat, Wie geht das dann dort weiter? Also ist das dann letztendlich mit einem Richterspruch erledigt oder?
Naja, also ein Gericht kann eigentlich immer nur die Rechtsfrage klären. Ja, die Problematik des Falls wird sich dadurch nicht lösen. Ja, also das Verhältnis zwischen den Angehörigen, klar, ich kann dann sagen, wenn ein Gericht sagt, okay, der eine muss an den anderen jetzt 50.000 Euro zahlen, ja, klar, dann muss der das tun. Das muss ich dann im Zweifel zwangsvollstrecken, wenn derjenige das nicht freiwillig zahlt. Aber der Streit in der Familie wird durch ein Urteil nie behoben. Das ist das Schwierige. Daran kann man dann meistens nur danach noch versuchen zu arbeiten. Das ist dann aber tatsächlich weniger unsere Aufgabe. Ja. Da ist dann ein echter Therapeut manchmal notwendig, ja, so, ne, der sowas macht.
Ja, ja. Wollen wir gar nicht weiter auf Gerichtsverhandlungen drauf rumreiten. Ja. Das ist ja wirklich dann die Ausnahme eher. Man versucht es vorher irgendwie zu regeln. Lassen Sie uns vielleicht nochmal über Werte sprechen, die man überhaupt mit so einem mit einem Erben oder mit einem Testament regeln kann. Was kann man konkret alles mit einem Testament regeln? Es gibt ja auch, es gibt jetzt Werte, die, wir hatten ein Haus hier vorhin genannt, es gibt Vermögenswerte, aber es gibt ja so auch sehr individuelle Werte, die vielleicht gar keinen materiellen Wert haben. Ich denke dann, keine Ahnung, vielleicht hat jemand eine besondere Taschenuhr und die will halt so. Und wie sieht es mit solchen Werten aus?
Also Erinnerungsstücke meinen Sie, irgend sowas, ja. Natürlich kann ich auch das regeln, ja. Also ich kann jetzt einzelne solche Erinnerungsstücke zum Beispiel jemand zuwenden. Also das mache ich dann zum Beispiel in Form eines Vermächtnisses, ja. Regeln kann ich das, kann ich fast alles, sage ich jetzt mal, im Rahmen des Zulässigen, ja. Also mit den Pflichtteilsansprüchen und so weiter. Aber natürlich kann ich Immobilien übertragen, ich kann Unternehmensbeteiligungen verteilen. Und ich kann auch eben solche Erinnerungsstücke, das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, wirklich aufteilen, dass ich eben sage, okay, den Schmuck der Mutter soll eben die Tochter erhalten, weil die schon immer damit eine Verbindung hat. Die Taschenuhr des Vaters soll der Sohn erhalten. Das kann ich dann praktisch unabhängig von der eigentlichen Erbfrage verteilen. Das geht, das kann ich in einem Testament machen und das kommt tatsächlich häufig vor.
Jetzt gibt's manchmal auch Erbschaften, die haben einen sehr großen Wert. Da geht's um meistens dann um Immobilien und Vermögenswerte. Ja. Und da schwingt das Stichwort, das bekommt man relativ schnell mit, wenn man sich da auch vielleicht online in der Recherche mit beschäftigt, das Stichwort vorweggenommene Erbfolge. Was hat es damit auf sich?
Nun ja, das bedeutet letztlich, dass ich man sagt auch mit warmen Händen noch verteile, ja, also dass ich zu Lebzeiten schon Vermögen auf die Kinder oder auf die Ehefrau oder auf andere Personen, die mir nahestehen, verteile und das nicht erst nach dem Tod erfolgt. Also ich kann jetzt zum Beispiel
Warum sollte man das tun?
Ja, das hat ganz viele Gründe. Also zum einen darf man nicht vernachlässigen, dass Vermögenswerte zu Lebzeiten zu übertragen natürlich auch für die, die das bekommen, oftmals von viel mehr Nutzen ist. Ja, stellen Sie sich vor, eine junge Familie, die brauchen gerade Geld, um ein Haus zu bauen und ähnliches. Wenn ich da denen schon was zuwende, ist es für die ja viel sinnvoller, wenn die das in 20 Jahren irgendwann mal was bekommen. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Ja? Da gibt es eben Freibeträge, die man hat. Und diese Freibeträge, die kann ich eben alle 10 Jahre neu ausnutzen. Und da macht es eben Sinn, schon zu Lebzeiten was zu übertragen. Also ich kann das gerne an einem Beispiel mal darstellen. Stellen Sie sich vor, die Familie hat ein Einfamilienhaus mit einem Wert von 800.000 Euro. Ja, und das soll aufs Kind irgendwann mal übergehen. Und das Kind hat einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro jetzt nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, 400.000 Euro hält es steuerfrei. Die restlichen 400.000 des Wertes müsste es mit 15% versteuern. Das heißt, es gehen einfach mal 60.000 Euro, die da ans Finanzamt gezahlt werden müssen. Und abgesehen davon, dass das eine ganz erklägliche Summe ist, ist das Problem, dass das Geld manchmal gar nicht da ist. Ja? Mhm. So, dann habe ich also zwar ein Haus geerbt, muss es aber verkaufen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. So, wenn ich dann jetzt sage, ich übertrage dem Kind die Hälfte des Hauses, nämlich in Höhe des Steuerfreibetrages, 400.000 schon mal zu Lebzeiten, dann sind die steuerfrei. Mhm. Und wenn es dann die zweite Hälfte nach dem Tod erbt, und das ist länger wie 10 Jahre her, dann habe ich halt diese 400.000 auch nochmal steuerfrei. Mhm. Ich spare also 60.000 Euro. Und das ist schon ein ganz entscheidender Grund, glaube ich, für viele.
Und diese 10 Jahre, die Sie genannt haben, was hat es damit nochmal genau auf sich?
Also ich kann alle 10 Jahre den Steuerfreibetrag wieder neu nutzen. Mhm. Also wenn ich jetzt etwas Erbschaftssteuer bezahlt habe und den Freibetrag genutzt habe, dann habe ich den gleichen Freibetrag nach 10 Jahren nochmal.
Aber es ist nicht so, dass ich beispielsweise sage, ich fülle diesen Freibetrag über die Jahre auf, dass er nach 10 Jahren die 400.000 erreicht hat und dann geht's wieder los?
Ja und nein. Natürlich muss ich den nicht auf einmal ziehen. Also wenn ich jetzt nur 100.000 Euro geschenkt bekomme, dann habe ich diese 300.000 natürlich noch. Ja. Nach 10 Jahren sind es dann aber trotzdem wieder 400.000. Ja, so. Also ich kann den schon peu à peu auch ausnutzen.
Okay. Klar. Ne, das also geht, ist nicht ne? da gebunden, dass man sagt, man hat einen Stichtag, wo man den gegeben hat?
Nein, nein.
Ne? Wie macht man das aber dann richtig? Das klingt ja auch schon, damit muss man sich ja beschäftigen,
ja, klar.
Einerseits, aber andererseits kann man da auch, wenn es jetzt dann noch mit steuerlichen Vorschriften einhergeht, das klingt nicht einfach.
Das ist auch tatsächlich nicht einfach, weil es da auch sehr unterschiedliche Rechtsprechungen darf und darüber gibt auch die Finanzämter erkennen nicht jede Übertragung an. Da spielen dann so Faktoren eine Rolle, was habe ich für Rechte, habe ich es wirklich übertragen oder ist es nur praktisch eine, ja, falsche Übertragung. Also ich habe meinen Besitz gar nicht aufgegeben, mein Eigentum. Ja, das ist so etwas schwierig zu gestalten. Und gleichzeitig muss man sich natürlich absichern. Ja, wenn ich jetzt als Eltern meine Immobilie zu Lebzeiten an die Kinder übertrage, will ich ja trotzdem gerne drin wohnen bleiben, logischerweise. Ja. Und das muss ich halt genau regeln. Ja, also da gibt es also Nutzungsrechte, die man vereinbaren kann, Wohnungsrechte, die man vereinbaren kann. Und da muss man aber wieder aufpassen, in welchem Umfang man das macht, damit es eben dann auch steuerlich anerkannt wird.
Und jetzt hatten wir vorhin schon mal bei diesem ganzen Streitigkeiten-Thema zwischen Geschwistern beispielsweise darüber gesprochen. Wenn jetzt man so eine vorweggenommene Erbfolge macht, muss das dann auch irgendwo richtig dokumentiert sein, damit eben der andere Bescheid weiß? Wenn es jetzt zum Beispiel nur einer bekommt?
Ja, ja. Also das kommt natürlich darauf an, ob ich will, dass der andere das weiß. Ja. Das hängt jetzt wirklich etwas vom Familienverhältnis ab. Ja. Wenn Sie ein Verhältnis haben, wo Sie sagen, okay, da habe ich jetzt ein Kind, außerehelich oder sonst irgendetwas, das soll wirklich nichts bekommen. Ja. So. Dann macht es natürlich Sinn, dem von dieser Verfügung gar nichts zu sagen. Ja. Wenn dann der Tod nämlich erst 10 Jahre später eintritt, dann wird auch diese Verfügung nirgendwo mehr eine Rolle spielen. Ja, also auch nicht bei den Pflichtteilsrechten. Und wenn es innerhalb von 10 Jahren nach der Verfügung zum Todesfall kommt, dann muss der es erhalten hat, darüber Auskunft geben. Dann muss ich das tun, weil dann diese Zuwendung, diese Schenkung wieder anteilig bei den Pflichtteilen berücksichtigt wird. Aber das ist jetzt schon wieder ein schwieriges Thema.
Es war schon wieder ein Stichwort gefallen. Ja. Schenkung, zählt das als Schenkung? Wenn ich jetzt beispielsweise meinem Kind, das halbe Haus, wie Sie hatten vorhin 800.000, also 400.000 Euro, ist das eine Schenkung?
Ja, also außer ich verkaufe es natürlich, dann ist es etwas anders. Oder ich vereinbare eine sonstige Gegenleistung. Auch das wird häufig gemacht, so Pflege. Ja? Also, dass ich sage, okay, mein Kind soll mich pflegen, weil ich schon im Pflegefall bin und für diese Pflegeleistung bekommt es eben Vermögenswert übertragen. Dann ist es nicht unentgeltlich. Aber im Normalfall ist es eine Schenkung, ja, eine Zuwendung zu Lebzeiten. Unentgeltlich ist immer eine Schenkung. Und dafür ist dann die Schenkungssteuer wieder anfallend, aber Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer sind genau das Gleiche.
Okay, ja. Ich wollte gerade fragen noch.
Genau.
Schenken bedeutet ja nicht gleich geschenkt.
Richtig, ja. Aber tatsächlich ist es so und der Steuerfreibetrag ist der gleiche wie bei der Erbschaftssteuer. Es ist eigentlich genau der gleiche Steuertatbestand.
Was muss man bei diesem ganzen Erbthema hinsichtlich der Steuererklärung beachten?
Also grundsätzlich wird man relativ schnell vom Finanzamt angeschrieben natürlich und bekommt da einen Fragebogen, wo man die Nachlasswerte angeben muss. So. Und da muss ich natürlich wirklich alles aufführen. Wenn es zu kompliziert wird, also wenn ich jetzt Unternehmensbewertungen drin habe oder auch Immobilienbewertungen, würde ich immer empfehlen, da einen Steuerberater hinzuzuziehen. Ja, so. Da muss man aufpassen, dass man das auch zeitnah macht und nicht irgendwie unterlässt. Nicht, dass man da in die Problematik bekommt, dass man dann eine Steuerhinterziehung begeht.
Sie sagten gerade, wenn es kompliziert wird, ab wann wird denn Erben so, wenn man es mal plakativ sieht, ab wann wird Erben kompliziert?
Also ich meine jetzt nicht nur steuerrechtlich, sondern generell.
Generell. Ja.
Also ich denke mal, Unternehmensnachfolgen sind eine schwierige Geschichte, weil man da wirklich genau schauen muss, wie regelt man das auch mit anderen Gesellschaftern. Ja, das ist oftmals, sprechen da die Gesellschafterverträge eine andere Sprache wie die erbrechtlichen Wünsche. Das muss man halt unter einen Hut bekommen. Kinder, also Erbschaften an minderjährige Kinder, sind ein durchaus spannendes Thema, wo viele nicht drüber nachdenken, dass natürlich auch die Kinder eigentlich, ja, sollen die wirklich über dieses Vermögen schon verfügen können mit 16, 17, 18, ja. Oder schützt man die da etwas vor sich selbst, ja, dass man eben jemand einsetzt, der dann wirklich dieses Vermögen für die Kinder verwaltet, denen etwas zukommen lässt. Ich nenne das, wenn ich das testamentarisch mache, immer Ferrari-Klausel, ja, um genau das zu verhindern, dass die mit 18 sagen, super viel Geld, gebe das mal alles aus. Da wird es dann kompliziert, das zu regeln. Das muss man dann wirklich in Absprache mit dem Mandanten sehr genau festlegen. Auch gibt es eine Vertrauensperson, die ich da hinzuziehe. Und Patchwork-Familien, Riesenthema, ja, haben wir immer mehr tatsächlich. Also zweite Ehe, jeder bringt eigene Kinder mit. Wie regel ich das, dass dann nicht eine Familie benachteiligt
wird? Sie sprachen das vorhin im Nebensatz auch schon an, wenn zum Beispiel jemand eben nicht möchte, dass das außereheliche Kind etwas bekommt. Ja. Passiert sowas tatsächlich häufig?
Das
ist ja trotzdem ein eigenes Kind.
Ja, es passiert trotzdem tatsächlich sehr häufig, ja, weil die Realität leider so ist, dass oftmals zu diesem Kind ein schlechtes oder gar kein Verhältnis da ist. Ja. Und dann ist es ja oftmals auch Vermögen, was man sich in der eigenen neuen Ehe oder der aufgebaut hat gemeinsam. Und dann ist schon die Ehefrau oder der Ehemann, der nicht der Vater oder der Mutter dieses Kindes ist, natürlich daran interessiert, das soll jetzt nichts von meinem Vermögen bekommen. Ja. So, das ist tatsächlich der Regelfall. Gibt natürlich auch andere Fälle, wo man ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Kind hat, dann ist es sicherlich ein anderes Thema.
Hm. Ja, jetzt haben wir über die Erben untereinander gesprochen, wie die sich zusammenfügen und vielleicht im Zweifel auch streiten. Da sind wir auch in einem Punkt gewesen. Jetzt ist auf der anderen Seite auch immer ein Anwalt, mit dem man sich auseinandersetzt. Ja. Es gibt verschiedene Rechtsbereiche und auch man hört dann so verschiedene Geschichten, wie Anwälte untereinander umgehen. Wie ist denn das in Erbrechtsfällen? Wie kommt man mit dem Gegenüber dann ins Gespräch?
Also eigentlich in den meisten Fällen schon ganz positiv. Ja, also ich glaube einfach, dass man als Anwalt halt ja versuchen sollte, und das machen tatsächlich auch die meisten Kollegen, Ausnahmen gibt es natürlich immer, ja, da nicht selbst emotional reinzugehen. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man für seinen Mandanten tun kann. Denn wenn ich selbst emotional werde und mich mit dem Kollegen streite, dann verbaue ich mir die Möglichkeit und vor allen Dingen dem Mandanten die Möglichkeit, da vielleicht sinnvolle, einvernehmliche Lösungen zu erzielen. Deshalb, also ich versuche das immer sehr harmonisch mit den Kollegen zu machen, soweit es geht. Ne? In der Sache muss man natürlich hart bleiben, das ist klar. Ja, aber deshalb muss man sich nicht selbst bekriegen, sage ich jetzt.
Worüber würden sich denn zwei Erbrechtler in der Kantine unterhalten?
Ich glaube, das ist kein Unterschied zu fast allen Anwälten. Wir neigen leider dazu, uns immer wechselseitig von den spannendsten Fällen zu erzählen. Das ist immer das Hauptthema.
Da würde ich mich gerne mal dazusetzen und einfach ein Mikrofon dazwischen nehmen. Könnte auch auf jeden Fall unterhaltsam sein.
Das könnte spannend werden.
Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich habe noch eine generelle Frage zum Ende hin mit der Bitte um eine ermunternde Antwort, weil das Thema Erbe, haben wir ja auch schon gesagt, hängt immer irgendwie mit Tod zusammen. Warum sollte man davor keine Angst haben oder damit zögern, sich um sein Erbe zu kümmern?
Ich würde das mal so formulieren. Man kann sich selber noch ein Denkmal setzen, so sage ich das immer und so sollte man es auch sehen. Denn tatsächlich ist es für die eigenen Kinder, für die eigene Familie ganz wichtig, dass man das tut und macht. Und ich glaube, das ist das letzte Positive, was man auch dann hinterlassen kann, nämlich das Wissen, dass man für Befriedigung gezurkt hat unter den eigenen Angehörigen, dass die sich nicht streiten müssen. Und da komme ich nochmal zurück zu dem Anfangsthema. Kommunikation ist da ganz wichtig. Das erreiche ich natürlich nur, wenn ich das vielleicht auch zu Lebzeiten schon mit allen Angehörigen besprochen habe.
Also ist das beste Vorgehen, vielleicht das nochmal als Klammer ringsrum miteinander sprechen, wie in so vielen Bereichen.
Genau so ist es. Genauso. Das würde ich tatsächlich unterschreiben, auch als Anwalt.
Und das sogar, wenn man es mit Computer geschrieben hat oder handschriftlich. Das ist an der Stelle egal.
Genau.
Damit geht diese Folge Recht in Sachsen zu Ende und gleichsam auch die letzte Folge in dieser Staffel dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei David Oertel.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, wir planen auch hier in diesem Podcast schon die Fortsetzung mit neuen Episoden zu weiteren Rechtsbereichen über spannende Fälle, Urteile und Hintergründe zu juristischen Fragen. Diese Folge wurde präsentiert von der Dresdner Kanzlei Meyer Götz Oertel und Kollegen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die vorherigen Partner, ohne die es diesen Podcast nicht geben würde. Ja, das war jetzt noch wichtig zu erwähnen. Damit ist Schluss für heute. Wir hören uns voraussichtlich wieder im Herbst 2024. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.